2 Ankunft in Patmoor bei Nikolaus. Beim Nachtmahl sagte Ivano: Jakobus, du bist mir ein rechter Bruder geworden. Nun heißt es scheiden. Wie werde ich dich vermissen? Wann werde ich dich wiedersehen? Diese Tage waren ein Geschenk, Jesu. Du tust recht, Ivano, diese Tage als Gnadengeschenk anzusehen. Größer aber ist die Freude des Herrn und Meisters Jesus, weil du dein Herz geöffnet hast für ihn. Von nun an werden deine Leute mit viel größerer Liebe an dir hängen, denn auch sie erfassen die Lehre des Meisters und ersehen die Gnade, die von ihm ausgeht. Da tritt der Wirt hin und spricht: Ivano, hast du von diesem Freund Neues von Jesus erfahren? Ich erhalte ganz spärlich Kunde aus Jerusalem. Was ich höre, klingt nicht gut. Ich kann dir Besseres berichten und dir große Freude bringen. Mit diesem Bruder ist ein Jünger des Herrn in deinem Hause. Wenn es so ist, lieber Ivano, dann seid ihr nicht Gäste, sondern Brüder. Wie oft ersehnte ich diese Stunde, um die Wahrheit aus berufenem Munde zu hören. Die Juden sind schlecht zu uns Heiden. Immer neue Schandtaten verbreiten sie von den Anhängern Jesu. Ich bin froh, dass ich römischer Untertan bin. Da ist wenigstens mein Haus von dem Schmutz bewahrt. Aber nun will ich die Nachricht meinen Leuten bringen und für einen guten Trunk sorgen. Jakobus wollte ablehnen, aber Nikolaus, der Wirt, sagte: Um die reine Wahrheit zu erhalten, ist mir kein Opfer zu groß. Lieber arm und ein Wissender, als reich und ein Irrender zu sein. Tue nach deinem Herzen. Deine Liebe ist der Schlüssel zu den Toren deiner Mitmenschen. Nur diese Liebe hat die Kraft, deine Mitmenschen zu Schwestern und Brüdern zu erheben. Die Becher wurden gefüllt, einige Krüge des sauren Weines wurden auf die anderen Tische gestellt. Da kommt auch des Wirtes Weib mit ihren Söhnen und Töchtern. Die Begrüßung war herzlich, aber zurückhaltend. Da sagte Nikolaus: Verzeiht, weil die Kinder noch so zurückhaltend sind. In ihnen ist mehr Furcht als Vertrauen. Erst gestern waren einige Tempelpriester hier, denen ich das Haus verweisen musste. Aber nun ist alles gut. Endlich leuchtet uns die Sonne, die uns Gewissheit bringt. Die Freude übertrug sich auch bald auf die anderen, die noch in der Herberge weilten. Denn bald wussten sie es alle, dass ein Jünger des gekreuzigten Heilandes Jesu in ihrer Mitte weilte. Jakobus, getrieben von seiner innersten Liebe, begrüßte nun jeden Gast und gab noch ein paar Segensworte dazu. Nicht einer war da, der diese einfache Liebe abgelehnt hätte. So waren schon die Herzen aller gewonnen, ehe er nur ein Wort vom Herrn verkündet hatte. Nun stand er im Mittelpunkt aller und sagte: Meine Freunde, ich bin nicht aus mir selbst hierher gekommen, sondern in der Mission des Herrn und Meisters Jesus, von dem ihr gehört habt, er sei gekreuzigt worden. Aber dieser Jesus ist nicht im Tode verblieben, sondern in ein Leben eingegangen, das er allen erworben hat, die an ihn glauben und nach seiner Lehre tun. Seine Lehre ist ein einziges Gebet der Liebe. Sein für uns erworbenes Leben ist die freie Zugabe, die mit dem Liebesgebot eng verknüpft ist. Es kann nur errungen werden in dem Geist, der Jesus beseelte. Es ist Kraft aus der Liebe, Licht aus der Gnade und herrliches Bewusstsein, in ihm geborgen zu sein für Zeit und Ewigkeit. Du, Nikolaus, möchtest fragen, wie es kommt, dass so viele leiden und sterben müssen um des Herrn willen. Das sage ich dir. Die um des Herrn willen leiden und sterben, werden von ihm selbst getragen. In ihnen ist die Gnade mächtig. Alles Leid und Weh ist versüßt durch die Gegenwart des Herrn, der um der Errettung aller willen seine Feinde nicht richten kann. Wohl ist der Tod hart und grausam, würdet ihr aber mit allen denen reden, die für den Herrn in den Tod gegangen sind. Ihr würdet erstaunt sein über ihre Aussagen. Das Leben hat den Sieg über den Tod errungen. Darum kann der Tod keine Schrecken mehr verbreiten, sondern ist Eingang in ein Leben der wahren Glückseligkeit. Bist du nun zufrieden? Deine Worte sind beglückend und überzeugend. Aber unser menschliches Denken und Empfinden wehrt sich dagegen. So Nachrichten kommen über Grausamkeiten. Warum? Warum, du lieber Jünger des Herrn, verhindert der Herr diese nicht? Du sagtest wohl, um die Errettung aller sei dieses nicht zu verhindern. Hier komme ich nicht mit. Ist denn Jesus ein anderer geworden? Was haben wir für Großtaten vernommen? An jedem Tisch wurde seine Kraft und Herrlichkeit gerühmt, während jetzt alles stumm und ängstlich ist. Den Namen Jesu auszusprechen, macht schon ängstlich. Sich zu ihm zu bekennen, ist gefährlich. Denn überall sind Schergen des Tempels, die mit Freuden die Bekenner Jesu fortbringen. Du hast recht gesagt, Nikolaus. Der Lebensfeind steht auf der Höhe seiner Nacht. Er will den Auferstandenen für ewig zu den Toten werfen. Aber da Jesus in sein ewiges Eigentum eingegangen ist, hat er uns sein Wort gegeben und seinen Geist hinterlassen, welcher uns in alle Weisheit und Wahrheit führt und belebt zum ewigen und wahren Leben aus ihm. In diesem Leben bist du mit dem Leben alles Lebens verbunden. Kein Feind vermag an dieser Feste zu rütteln, denn Jesus ist die Macht und auch der Sieg. Nikolaus ließ ein Mahl auftragen. Es war wieder die rechte Fröhlichkeit, die Nikolaus so liebte. Da kamen zwei Tempelpriester, die er am Tage zuvor aus seinem Haus gewiesen hatte. Mit großer Frechheit wollten sie den Grund wissen, warum alle so gut gelaunt sind und was der Anlass ist zu diesem frugalen Mahl, sagte Nikolaus. Nicht ich habe euch gerufen. Auch werde ich euch nicht Antwort auf eure Fragen geben. Solltet ihr aber vergessen haben, dass diese Herberge eine römische ist, dann werde ich von meinem Hausrecht Gebrauch machen. So war es nicht gemeint, lieber Freund, sagt der Tempelpriester. Ich sehe nur einige, die unseres Glaubens sind. Da ist es unsere Pflicht, über sie zu wachen. Oh, was sehe ich? Des Zimmermanns Josephs Sohn ist hier. Da ist unsere Anwesenheit doppelt nötig. Gehört er doch zu den Zwölfen des Geächteten. Halt! Kein Wort mehr, spricht Nikolaus. Für euch mag Jesus ein Geächteter sein. Für uns ist er der größte Wohltäter. Es trifft sich gut, dass dieser Jünger hier ist. Da kann er gleich euer Hass- und Lügengewebe über Jesus aufdecken. Lieber Wirt, sei nicht so überzeugt von dem Nazarener. Denn gerade in Nazareth spricht man nicht viel Gutes von ihm. Eben dieser Jünger muss es zugeben, wie lieblos und eigensinnig sein Bruder war. Ich kenne die Verhältnisse noch ziemlich genau, denn im Hause Josefs war selten Friede, wie es bei den Kindern Israels sein soll. Dass ich bei den Einwohnern in Nazareth keine Anhänger fanden, spricht ja für uns, sagt Jakobus. Du bist Simon, Jorams Sohn. Du warst in deinen jüngeren Jahren nur eine kurze Zeit in Nazareth. Es ist wahr. Die Nazarener waren eine Zeit lang schlecht, auf Jesus zu sprechen, weil sie alle, auch wir, den Kampf und das Ringen in Jesus nicht verstehen konnten. Jesus war bei deinen Eltern nicht beliebt. Du konntest ihn überhaupt nicht ausstehen. Du hattest eine Abneigung gegen ihn, ohne dass du mit ihm in nähere Berührung gekommen bist. Ihr zoget fort, so hast du ja seine Entwicklung gar nicht beurteilen können. Heute, wo du gleich deinem Vater ein Tempelpriester bist, musst du ja handeln nach den Richtlinien des Tempels. Der jede gute Handlung des Meisters Jesus, der Hilfe des Beelzebub zuschreibt. Warum habt ihr nicht mit denen gefühlt, die er erlöste von Leiden und Qualen? Wer wie ihr vom Tempel so schnell mit einem Urteil fertig ist, ist ja gar nicht wert, dass die unendliche Liebe aus Gott in Jesus ihnen offenbart wird. Wenn du, Simon, eine todkranke Frau oder Tochter hättest, und ein Heiland käme und machte sie dir gesund, wärest du nicht von heißem Dank erfüllt. Was tatet aber ihr? Solche dankbaren Menschen habt ihr in Gefängnisse gebracht, ohne Rücksicht auf Alter und Familie. Hier, wo ihr selber nur Gäste seid, gelüstet es euch, euer liebgewordenes Gewerbe auf Menschenjagd zu gehen, um belobt zu werden vom Tempel, weiter zu betreiben. Simon zwang sich zur Ruhe, aber er sagte: Jakobus, gehe nicht zu weit, denn auf diese Anschuldigungen und Beleidigungen eines Gottesdieners gibt es schwere Strafen. Auf deine Drohungen sage ich dir, dass ich diese nicht fürchte. Aber all denen, die hier weilen, bin ich es schuldig zu beweisen, wie wenig du ein Diener Gottes bist. Nikolaus, schicke 4 oder 5 Mann in die Herberge des wilden Mannes. Dort sind 2 Tempeldiener, die 3 Frauen und einen Mann gebunden an Händen und Füßen gefangen halten. Lasset sie hierher bringen. Dann kann dieser Priester seine Dienerschaft zu Gott beweisen. Nikolaus spricht: Jakobus, woher wusstest du dieses? Wenn das wahr ist, ich bin der Vorsteher der Gemeinde, dann hat das Gericht zu sprechen. Simon wollte etwas einwenden, aber Nikolaus sagte: Abwarten, was bei dieser Geschichte herauskommt. In einer halben Stunde wissen wir alles. Jakobus sagte: Nikolaus, glaubst du wirklich, dass ich aus mir heraus Menschen eines Verbrechens beschuldigen könnte? Nimm es als Beweis des Heilandes Jesu an, und du hast die Erfüllung deiner Sehnsucht. Sichere dir aber Simon, er hat Schlechtes im Sinne. Sei unbesorgt, einen alten Krieger legt man so schnell nicht herein. Er stand auf und pfiff nach seinem Hund, der auch schnell zur Stelle war. Er wies auf Simon: Gut aufpassen, mein Freund. Der große Hund kauerte sich vor Simon hin, knurrte und schaute unentwegt auf Simon. Alle Männer in der Wirtsstube machten sich auf nach dem wilden Mann, teils aus Neugierde, teils aus Wut auf die beiden Priester. Sie mussten den Worten des Jakobus Folge leisten. Als die Männer die Stube mit viel Geräusch verlassen hatten, schaute sich Simon um. Der Hund schaute ganz gleichgültig auf Simon. Simon machte einige Bewegungen, auf die der Hund nicht reagierte. Schnell griff er unter seinen Mantel und wollte mit einem spitzen Messer den Hund erstechen. Aber mit einem Sprung hatte der Hund Simon zu Boden gerissen. Die Anwesenden hatten den Vorgang gar nicht bemerkt, da sie sich um Jakobus geschart hatten. Nun aber waren sie bestürzt, als sie sahen, wie der Hund Simon zurichtete. Nikolaus rief: Lass ab, Cäsar, lass ab! Das hast du brav gemacht. Er nahm das Messer, welches auf den Boden gefallen war, und sagte: Simon, das hast du wohl nicht erwartet. Das Messer wird dich schwer belasten. Denn seit wann gehen Priester bewaffnet im Dienste Jehovas? Für die Wunden, die dir Cäsar beibrachte, bist du selbst verantwortlich. Das Einzige, was ich tun will, ist, dass ich dir deine Wunden reinigen lasse. Denn Hundebisse können gefährlich werden." Nikolaus holte seine Tochter Irene. Diese wusch die Wunden mit Essigwasser aus, ohne auf die Schmerzensschreie des Verletzten zu achten.